Ich werde sprechen zu dem Thema die Suche nach dem Sinn im Leben, des Lebens und der Mensch zwischen Sehnsucht und Notwendigkeit. Der Titel sagt so etwas von dem, was charakteristisch ist für unser Leben. Wir stehen in so vielen Zwängen, wir müssen so viele Dinge tun. Und manche sind so selbstverständlich, dass wir sie gar nicht als besonderen Zwang erleben, sondern vielleicht sogar als Erleichterung, wenn wir aufs Klo müssen, kippt das Müssen in eine Erleichterung. Also das ist alles gar nicht so selbstverständlich festgelegt, dass diese Zwänge, die lassen überall auch Spielräume. Aber wir sind in viele Dinge eingebunden. Die physikalischen Gesetze, die chemischen Gesetze, die wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Wir müssen aufstehen, wir müssen essen, wir müssen atmen, wir müssen uns bewegen. Müssen wir? Ja und nein. Also das ist nicht so ganz klar. Aufs Erste ist es ganz klar, dass wir aufstehen müssen, essen müssen, damit wir am Leben bleiben. Aber es gibt Menschen, die verweigern die Nahrung. Im Sterbebett oder aus politischen Gründen. Es gibt Menschen, die trinken nicht mehr. Gerade gegen Lebensende. Das Müssen, ist das dann nicht mehr da? Das ist so eine Frage. Menschsein, da ist so viel, was zu tun ist, wenn wir nicht entkommen. Und wir müssen lieb sein zu anderen Menschen, weil sonst entsteht Spannung und Krieg. Wir müssen uns um uns selbst auch kümmern, sonst verwahrlosen wir. Das Müssen, das sind so die Vorgaben, die Bedingungen, die uns einschränken, aber gleichermaßen auch eine Bühne geben, auf der wir uns bewegen können. Ich muss zum Beispiel irgendwo aufruhen, hier stehen oder sitzen. Dem kann ich nicht entkommen, ich kann nicht wegfliegen. Und so gibt es viele Dinge. Ich muss 65 Jahre alt sein. Ich kann nicht jünger machen. Oder älter. Das kann man vielleicht. Man kann beides ein bisschen variieren, aber nicht grundsätzlich. Das alles sind Einschränkungen einerseits. Der Boden, der ist fest, der bietet mir Widerstand. Und weil er mir Widerstand bietet, bietet er mir aber auch eine Möglichkeit. Das Müssen, das Festgeschriebensein, kippt gleich wieder in eine Möglichkeit. Weil der Boden mir Widerstand bietet und mir nicht nachgibt, kann ich auf diesen Boden gehen. Nenne ich das nochmal sinnbildlich für Erziehung, für Umgang miteinander. Dass wir einander auch Widerstand geben in der Partnerschaft, in der Beziehung, in der Freundschaft, dass wir nicht einfach nachgeben. Und auch nicht bei den Kindern. Die Kinder brauchen einen festen Boden, der nicht einfach nachgibt. Weil sonst können sie nicht gehen auf dem sozialen Parkett des Miteinanders und des sich selber Fühlens. Wir sind also eingebettet in Notwendigkeiten, in Bedingungen, in Gesetze, in Unnachgiebiges, in Festes, Stabiles, auch Starres. Aber wir sind es nicht nur. Wir brauchen das, wie wir den Boden brauchen, wie wir die Luft brauchen, um atmen zu können. Wir müssen atmen und wir müssen essen. Ja, Gott sei Dank müssen wir essen. Wie viele schöne Feiern können wir dadurch erleben, dass wir essen müssen und das Müssen verbinden mit etwas, was über das Müssen hinausgeht. Das ist eben typisch Mensch. Ich muss einerseits, aber ich muss nicht nur, sondern mit dem, was ich muss, da kann ich auch noch ein bisschen was machen. Ich kann umgehen damit, ich kann es kultivieren, ich kann eine Kunst daraus machen, ich kann eine Hütte bauen, ich kann einen Palast bauen, ich kann verzieren. Die Substanz, das Müssen, der Kern bleibt erhalten. Aber wir überhöhen, wir können etwas dazugeben, was wirklich aus unserer Kreativität stammt. Wo wir uns verwirklichen, wo wir etwas mehr machen, als nur die Funktion erfüllen. Und das können wir nicht nur beim Haus bauen, nicht nur in der Erziehung, das können wir in der Beziehung, das können wir im gesamten Leben. Wir können überall, wir müssen arbeiten, aber wir können überall ein bisschen mehr geben als nur die Funktion. Und dann wird es kulturvoll, dann wird es gepflegt, dann kommt ein Wert dazu, der die vorhandene Notwendigkeit, die Bedingung, die Basis, das muss gemacht werden, ein bisschen aufleitet. Und ich kann ein bisschen dabei atmen. Und ich kann ein bisschen ich selbst sein. Und ich kann bei dem, was ich tue, sei es ein Essen kochen oder Wäsche waschen oder Staubsaugen oder E-Mails schreiben oder die Rotraut Bücher schreibt, du kannst atmen dabei. Das heißt, ich spüre den fast schon wie ein Müssen auch dabei, bei dem, was ich tue, weil es mir ein solches Bedürfnis ist, weil es mich so mir so am Herzen liegt, dass ich wäre nicht ich, würde ich nicht dies tun, den Garten pflegen oder mit den Kindern spielen. Und wenn ich das tue und dabei atme, dann kann ich ich sein. Und dann kann ich erleben, das ist so wichtig, dass wir nicht einfach an dem, was wir tun, picken, wie mit der Nase an der Glasscheibe, sondern dass wir uns ein wenig zurücklehnen und sagen, jetzt spiele ich mit dem Kind. Ist das nicht auch schön? Manchmal hat man keine Zeit, manchmal drängt es einen da, die Notwendigkeit, die Bedingung bekommen hat. Ja, manchmal geht es. Aber wenn ich sage, mehr eigentlich, jetzt geht es, dann spiele ich mit dem Kind. Und dann ist es wichtig, dass ich erst selbst auch einmal tief atme, den Körper dazu nehme, mir den Raum nehme, den Raum für mich nehme. Und in diesem tiefen Atmen löse ich mich ein wenig von dem bloßen Müssen, von der bloßen Funktion, von der bloßen Aufgabe, die ich jetzt tue. Von das Umlegen auf Kochen oder auf die Wäsche oder was immer. Mal kurz innehalten. Atmen. Sich weiten. Atmen heißt, ich weite mich. Das bedeutet das. Wenn Sie jetzt mal tief Luft holen, werden Sie erleben, das macht was mit mir. Über den Körper erlebe ich auch psychisch etwas und das strahlt sich aus auf meine geistige Präsenz. Ich bin dann anders. Aber wenn ich atmen, weitend darin, ein bisschen weiter als nur am Müssen picken, kann ich erleben, den Wert, den das hat, was ich tue. Das müssen wir uns manchmal auch bewusst machen. Dafür sollen wir uns ein paar Sachen zeigen, sollen wir uns zeigen, ich kann und darf jetzt mit meinem Kind spielen, wenn wir dieses Beispiel. Das bedeutet etwas. Ich gebe meine Zeit dem Kind, meine Lebenszeit. Eine Stunde, eine halbe Stunde. Und in dieser Zeit möchte ich, es geht nicht so sehr ums Menschen, dem Kind schon, aber dem Erwachsenen nicht Jesu. Aber in der Zeit möchte ich erleben, wer bist du? Wie gehst du um damit? Was macht dir Freude? Wie geht es dir, wenn die Figur wieder zurück an den Start muss? Wie können wir das miteinander tragen, tun, beieinander sein? Und Sie sehen, allein durch diese kurzen Andeutungen, dass hier ein ganzer Berg von Kultur und von Werten und von Entwicklungsmöglichkeiten hereinkommt. Da bildet ein Kind seine Persönlichkeit heran. Da wird es mehr sich selbst durch dieses Miteinander etwas tun, anhand des Spiels. Natürlich würde es nur ums Spiel gehen, dann wäre mir das als Erwachsener zu denken. Es durfte mir mit 5 Jahren um das Spiel gehen, weil ich in 5 Jahren noch gar nicht verstehen weiß, um was es im Grunde noch viel mehr geht, wenn es um ein Spiel geht. Wir brauchen die Begegnung, wir brauchen das Miteinander, wir müssen in Kontakt sein, sonst können wir gar nicht uns selbst sein. Und das kann ich erleben, indem ich tief anhole, mir bewusst mache, was ich eigentlich tue und um was es geht. Und mir klar werde, was ist mir jetzt dabei wichtig? Mein eigenes. Es geht auch um mich bei dem, was ich tue. Und wofür? Was soll daraus werden? Es soll ja nicht einfach nur die Stunde vergangen sein, sondern wir können ja fühlen, erleben, welche Frage ein Kind hat, wenn man in dieser Offenheit mit ihm in ein Spiel kommt. Auf der einen Seite ist es also charakteristisch für unser Leben, dass hier viel Müssen, Zwänge, Aufgaben, Notwendigkeiten, Bedingungen. Unser tägliches Leben ist voll von solchen Pflichten und Notwendigkeiten. Es gilt, dieses Feld zu bestellen. Andererseits können wir nicht überleben, können wir unser Dasein nicht fristen. Aber auf der anderen Seite kommt etwas dazu, das ist wesentlich mehr als nur der tragende Boden und diese Bedingungen. Das ist, ich kann etwas machen damit. Das ist die Freiheit des Menschen. Ich bin nicht angepflockt an die Triebhaftigkeit der Natur, wie ein Kettenhund an der Kette. Das ist ein Bild von Friedrich Nietzsche. Das Tier ist angepflockt an die Natur. Der Mensch ist auch Tier, aber auch noch etwas anderes. Er hat eine Möglichkeit, mit den Dingen umzugehen. Das Tier kommt auf allen Vieren daher. Und die Evolution hat hervorgebracht, dass der Mensch auf 2 Beinen steht. Und das bedeutet eine Revolution für die Menschheit, die sicher anfangs noch an den Ästen hängend, mehr Affe als Mensch, dann es doch geschafft hat, sich am Boden zu bewegen, aufrecht, und die Vorderhufen und die Vorderpfoten frei zu bekommen und Arme zu haben, einen Spielraum zur Verfügung zu haben, einen Bewegungsraum, einen Schaffensraum, verbunden mit einem Kopf, der jetzt nicht auf den Boden schaut, sondern in die Weite, in den Horizont. Wir erkennen, wir stehen in der Mitte einer Welt. Das ist typisch Mensch. Da ist einerseits die Welt, die mich umgibt, und andererseits bin ich und jeder von uns der Mittelpunkt der subjektiven Welt. Das darf und soll so sein. Ich bin der Mittelpunkt meiner Welt, für die ich auch eine Verantwortung trage. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt und nicht der Mittelpunkt der Welt der anderen. Ich bin es nur für mich. So beschaffen müssen wir allerdings dann auch wieder sein. Aber so verlegen wir unser Dasein. Ich bin immer in der Mitte von dem, wo ich um mich schaue. In der Familie, in der Arbeit, beim Lesen und hier. Durch die Evolution sind wir freigestellte Wesen. Das ist begleitet mit der Entwicklung der Großhirnrinde. Wir sehen, wir haben Welt, wie es Max Scheler öfters sagt. Und wir sind freigestellt bis zu einem gewissen Maße. Zwei Beine bleiben weiterhin angepflugt in der Welt der Natur. Aber zwei Arme und ein erhobener Blick, das ist beim Menschen dazugekommen. Und das macht es aus, dass wir zwar mit den Beinen im Müssen stehen, in den Bedingungen, in den Notwendigkeiten, aber mit den Armen nun anfangen können, mit ihnen umzugehen. Wir können die Haare färben. Nein, sie sind auch gefärbt. Wir können mit einem Problem umgehen. Wir brauchen nicht einfach passiv dabei sitzen bleiben, wenn wir einen Zwist haben mit einem Nachbarn oder mit in der Familie. Ich kann sagen, ne? Ja, blöderweise ist der Zwist da. Ich kann den jetzt auch nicht beseitigen. Aber ich, und das ist die typisch menschliche Aufgabe, des Kultivierens, des Pflegens, des Beackerns. Kultivare kommt vom Lateinischen, den Boden pflügen, colere. Also Kultur ist die Pflege, die Wertepflege. Ich kann diese Bedingung, dieses Problem, diesen Zwist nun kultivieren und mit ihm umgehen, ihn ansprechen. Sagen, dass es mir leid tut, dass es so ist und dass ich vielleicht das auch nicht weiß, wie wir das beseitigen. Da ist schon ein bisschen Freiheit, ein bisschen Zurückhaltung, ein bisschen darauf schauen, ein bisschen Selbstdistanz ist angenommen. Und das macht uns menschlich. Wenn wir das können, ein bisschen zurücklehnen. Ich habe es verbunden mit Atemholen. Ein bisschen darauf schauen, was ist mir da jetzt wertvoll oder leidvoll. Es tut mir leid, dass es so ist. Ich hätte es auch gerne anders, aber mich fragen, was kann ich jetzt dazu tun? Ich kann vielleicht nicht mehr dazu tun, als zu sagen, tut mir leid, so. Ich weiß auch nicht, wie wir es lösen können. Vielleicht können wir mal jemanden fragen oder noch dazu nehmen. Und dann kommt die Begegnung zustande. Wenn wir nun den Menschen so sehen, auf seinen zwei Beinen und mit seinen zwei freien Armen und einem erhobenen Haupt, wenn wir nun sehen, dass wir mit den Dingen umgehen können, weil wir nun zwei freie Hände haben, wenn wir das so sehen, dann stellt sich die Frage, ja, vielleicht die Frage, wozu soll ich? Wozu ist das gut? Hat das einen Sinn? Der Pragmatiker sagt, na, was nützt dir das, wenn du deiner Frau sagst, wir haben einen Zwist, einen Streit und ich finde es blöd, mit Fallsachen. Ich weiß zwar auch nicht, was wir tun können, aber gut finde ich es nicht. Das ist so. Das sagt der Pragmatiker, naja, da macht es ja nur schlechter. Weil dann, das Problem ist eh da, dann kochst du es wieder auf und dann fangen sie erst recht bitte zu kämpfen an. Und was hast du dann davon? Stillschweigen, Fernsehen schauen, bis alle eingeschlafen sind und dann heimlich ins Bett gehen. Das ist das Beste. Ruhe. Das heißt, Leben versäumen. Leben nicht aufgegriffen haben. Leben nicht in die Hände genommen haben. Es ist sicher gut, in manchen Situationen mal zu schweigen. Man kann im Leben schlecht so Rezepte geben, aber Inspirationen können wir uns geben. Man kann es mal so machen oder man kann es mal anders versuchen. Aber nur dogmatisch sich verdrücken mit dem Gefühl, ich bin ausschließlich kein Zwang, ich bin gezwungen, ich bin in einem Muss, ich bin in einer Notwendigkeit, in einer Unausweichlichkeit. Wenn ich so mache, dann habe ich mein Leben nicht mitgeliebt. Dann habe ich es nicht mit meinem Menschsein durchdrungen. Dann habe ich es nicht als Person personiert, also nicht durchdrängt mit dieser geistigen Kraft, die wir ja auch sind. Dann habe ich nichts daraus gemacht. Dann habe ich meine Talente vergraben. Wie immer sie es wenden wollen, diese Gedanken sind als Kultursplitter und religiöse Gedanken in allen Kulturen da. Es kommt also darauf an, dass ich nicht nur pragmatisch bin, weil der Pragmatiker, der bezieht sich auf die Funktion. Was nützt es? Was bringt es? Das Nützlichkeitsdenken. Das ist sehr verbreitet. In der westlichen Welt mehr als etwa in Afrika. Aber da könnten wir von Afrika viel lernen. Das Nützlichkeitsdenken geht auf die beiden Beine. Ich bin nur mit dem beschäftigt, was zu tun ist und was bringt. Das ist nicht sehr kreativ, das ist nicht sehr künstlerisch, das ist nicht kultivierend, sondern das ist geschäftsmännisch. Das ist auf die Fakten zugreifen. Wir brauchen das auch. Es ist auch gut, wenn man ein guter Geschäftsmann oder Geschäftsfrau sein kann. Aber mit der Nützlichkeit finden wir nie einen Sinn. Und das wird heute sehr viel verwechselt. Man meint, wenn ich etwas Nützliches tue, dann verfolge ich einen Sinn. Und das ist gar nicht so ganz falsch. Warum? Weil es gibt eine Ähnlichkeit in der Struktur dessen, was nützlich ist, mit dem, was sinnvoll ist. Weil im Nützlichen, was bringt, bin ich auch ausgerichtet auf etwas Wertvolles, auf ein Ziel. Ich will was haben. Und das ist beim Sinn auch so. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen Nützlichkeit und Sinn. Um es nicht zu abstrakt zu halten, wenn ich zum Beispiel hier ein Bild aufhängen will, dann setze ich das Ziel, aha, das Bild will ich hier aufhängen. Dafür brauche ich einen Nagel und einen Hammer. Der Hammer und der Nagel sind nützlich, um zu meinem Ziel zu kommen, das Bild aufzuhören. Aber ob es sinnvoll ist, das Bild gerade hier aufzuhängen oder sagen wir vor der Türe da, das ist eine ganz andere Frage. Wenn ein Ziel zu setzen heißt noch nicht, dass das automatisch sinnvoll ist. Und da ist der große Unterschied zwischen Nutzen und Sinn. Der Nutzen, das lege ich fest, was nützlich ist. Ich will etwas. Ich setze mir ein Ziel. Ich will zum Bahnhof oder ich will ein Essen zubereiten, will essen und dann koche ich halt. Und dann bin ich nützlich dafür. Und das ist gut. Aber das ersetzt nicht die Sinnfrage. Beim Nutzen also setze ich das Ziel. Ich will das Bild dahin hängen und ich will jetzt ein Essen zubereiten. Beim Sinn, da kommt die Frage nicht um von ganz woanders her. Beim Sinn, da frage ich jetzt nicht ich mich zuerst, was will ich und was ist nützlich, sondern da lehne ich mich mal ein bisschen zurück, atme tief durch und frage, was ist denn eigentlich jetzt dran? Was braucht es jetzt? Was wäre jetzt gut in dieser Stunde, in dieser Minute? Ja, mach was! Zeit ist Geld, sagt der Nützlichkeitsanteil in mir. Und der Sinnanteil sagt, ja, aber wozu soll ich denn das machen? Ich habe ja soweit genug Geld, dass ich überleben kann und gar nicht so schlicht gehen kann, da wird es in Breiten gemacht. Wozu? Und das sind wir eben auch Seelen, dass wir diese Frage in uns haben, weil wir ein erhobenes Haupt haben, weil wir einen Blick haben, der an den Horizont geht, weil wir freie Hände haben, die nicht mehr gebunden sind und angekettet sind an den Trieben und auch nicht angekettet sein sollen an der Nützlichkeit. Das wäre eine einfache Weiterführung der triebhaften Anflockung an die Natur, nun vorgegeben durch meine inneren Vorgaben oder Lernmuster und Erziehungsmuster. Das ist viel Arbeit, sich so frei zu schaufeln. Ich weiß, aber es ist möglich. Und es ist jedem Menschen möglich, dem einen kommt weiter, der andere nicht jeder kommt aus den 8000er hinauf, aber auf den Hügel kommt, kann er nicht kommen. Und sonst können wir uns auch ein bisschen stützen. Also, beim Nutzen, da sage ich, das will ich, ich setze das Ziel und tue alles, um dorthin zu kommen. Beim Sinn, da lehne ich mich ein wenig zurück und frage, was ist denn jetzt gut? Um was soll es gehen? Was spüre ich und sehe ich? Was berührt mich am meisten? Welche Energie, um bei Rotraud anzuknüpfen, kommt da auf mich zu, in mir auf? Wie kann es salutogen sein für andere und für mich? Kann zum Beispiel eine Frage sein. Der Sinn, im Sinn sind wir freigegeben. Im Sinn kommt dieser letzte Evolutionsschritt der Freistellung des Menschen aus den Zwängen der Natur zum Vollzug. Es langt mir nicht, einfach nur nützlich gewesen zu sein. In der Beziehung, in der Familie. Es ist schon wichtig, seine Aufgaben und Pflichten und all das müssen die Funktionen irgendwie auch zu erfüllen. Das ist die Pflicht, aber die Kür ist der Sinn. Das, was dem Ganzen die Krone gibt, das, was es ausmacht, dass es sich überhaupt lohnt, funktional zu sein und nützlich zu sein, das kommt von einem Spüren dessen, was es jetzt braucht. Ich spüre jetzt zum Beispiel, dass ich langsam einem Ende zukommen soll. Das ist durchaus sinnvoll. Jetzt sollen wir nicht so gehen wie ein Referenten, der einmal schon lange gesprochen hat und merkt, wie das Publikum unruhig wurde und dann gesagt hat, Pardon, verzeihen, wie lange spreche ich schon? Ich habe nämlich keine Uhr. Und dann ruft jemand aus dem Publikum, drehen Sie sich um, hinter Ihnen ist ein Kalender. So spüre ich jetzt, dass es vielleicht, wenn es dann gut wird, zu einem Ende zu kommen. Das sagt mir niemand vor. Die Frau Meister, vielleicht ein bisschen Schaden anfangen, sie ist sehr geschickt und gekommen. Was ist jetzt dran? Mit dieser Offenheit ins Leben. Frankl hat es in eine Formulierung gebracht, mit seiner Neigung, es ein bisschen extrem zu formulieren. Er sagte, es kommt nie darauf an, was ich vom Leben will. Weil das ist Nützlichkeitsdenken. Das will ich noch haben, und das will ich noch erleben, und das und das. Und dann tut man es und der Lager und fährt nach Alaska und fährt an die Bahamas und ja, und dann waren wir dort. Aber zu was? Ja, dass ich dem Nachbar sagen kann, ich war da und dass die jetzt sein müssen. Aber war das wirklich sinnvoll? Für den einen ist es sinnvoll, für den anderen ist es schwer. Ein Eskapismus, ein Entkommen der eigenen Leere, ein Versuch einer aus diesem Überfluss irgendwie noch was Wertvolles an Land zu ziehen. Aber wir können viel mehr Wertvolles an Land ziehen, wenn wir uns öffnen und uns befragen lassen. Franke, es kommt nicht darauf an, darauf zu schauen, was will ich vom Leben noch? Was brauche ich? Oder will ich vom Leben? Ich würde sagen, das ist schon auch eine gute Seite. Franke, weiter. Es kommt vielmehr darauf an, sich vom Leben fragen zu lassen, was will das Leben von mir? Die Frage also umzudrehen. Was will diese Situation von mir? Was braucht es von mir? Was könnte ich da beisteuern, damit etwas Gutes entsteht? Pflege, Wertepflege, Kultur, damit durch mich etwas Wertvolles entsteht. Hier und heute. In diesem Rahmen, wo ich gerade bin, ich kann den Rahmen gestalten, ich kann ihn wechseln, ich kann den Arbeitsplatz wechseln, aber überall, wo ich bin, die existenzielle Sinnfrage ist, oder das existenzielle Sinn liegt darin zu schauen, was kann ich geben an Energie, an Begegnung, an Zeit, an Ideen, an tatkräftiger Hilfe. Und was kann durch mich entstehen? In dem kleinen Raum. Nicht größenwahnsinnig sein wollen, nein. In der Bescheidenheit meines Lebensbezugs, meines Gartens, meines Hauses, meines Arbeitsplatzes. Ich muss nicht die Welt verändern. Wenn ich da, wo ich bin, in dem Sinne zum Blühen komme, dann bin ich auch ich. Dann werde ich noch viel mehr, wie ich sein kann. Dann kommt mein Potenzial in die Welt. Und vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Aber ich kann nur sagen, vielleicht, denn wovon ich hier spreche, wovon in der Logotherapie Frankls gesprochen wird, das ist der Sinn im Leben. Der Sinn des Lebens kann von einer Psychologie nicht beantwortet werden. Das ist eine Frage, die geht an die Philosophie und an die Religion. Das kann ich noch ahnen als Mensch, psychologisch. Ich kann noch ein Gefühl bekommen dafür, eine spirituelle Erfahrung machen, dass es einen Sinn haben muss oder dass der Sinn meines Lebens darin liegen kann, eine Tochter zu gebären. Vielleicht ist das der größte Sinn meines Lebens gewesen, aber sicherlich nicht der ganze, weil Leben ist noch viel größer. Die Frage war auch, das Thema nicht Fragen falsch gestellt. Darf man sich das überhaupt fragen? Was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine Frage, eine Grenzfrage des Menschen. Der Sinn des Lebens des ganz, meines ganzen Lebens, kann ich denn überblicken? Kann ich mein Leben überblicken? Ich habe schon so viel vergessen von meinem Leben. Und was vor mir liegt von dem, das weiß ich noch nicht. Also, wenn wir je eine Antwort geben können auf den Sinn des Lebens, dann am wahrscheinlichsten das Sterbestück. Da habe ich den Überblick. Karl Jaspers meinte einmal, es gibt Fragen, wenn die Frage zu allgemein wird, dann ist die Antwort immer schwieriger. Er sagte, je allgemeiner die Frage, desto weniger fasslich wird sie. Das heißt, wir Menschen mit unserer begrenzten Reichweite der Arme können das nicht das ganze Leben umspannen. Aber wir können in der Mitte des Lebens stehen. Und wir können uns in die Mitte des Lebens bringen, indem wir darauf schauen, dass wir jeden Augenblick in dieser Haltung das, was braucht es, was ist angefragt, was ist jetzt dran, und fragen, und wozu kann ich meine Zustimmung geben? Wozu kann ich Ja sagen? Wo spüre ich Ja? Das wäre es jetzt. Das wäre gut. Das entspricht mir. Daraus könnte etwas Gutes werden. Zusammengefasst, abschließend. Wir stehen mit zwei Beinen in Vorgegebenheiten, die wir nicht ändern können. Und da können Vorgegebenheiten dazukommen, wie ein Krebs und Todesfälle oder alles das. Das Entscheidende ist aber, was wir mit unseren Händen tun, wie wir damit umgehen, was wir daraus machen. Da ist auf der einen Seite dann die Falle, in die Nützlichkeit zu verfallen, weil es unsere Zeit ganz aussieht. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, es aus der Pflicht eine Kür zu machen, es zu überhöhen, indem wir uns kurz zurücklehnen, Atem holen, uns ansprechen lassen und berühren lassen von der Situation, dass wir Gebrauch machen von unserem Kopf und den Augen, die in einem Horizont herumschauen können und uns fragen lassen, was ist jetzt dran? Was wäre jetzt gut? Was spricht mich an? Was spüre ich? Mut zum Spüren. Ich wiederhole nochmal, was spüre ich, was jetzt gut und richtig und stimmig ist? Wenn ich das tue, dann lebe ich den Sinn an dieser Stunde, an diesem Tag, den Sinn in meinem aktuellen Leben. Und trage dazu bei, dass mein Leben als Ganzes sinnvoller wird. Sodass ich in der Todesstunde vielleicht jenes beglückende Erleben haben kann, zu wissen, mein Leben war sinnvoll. Und das kann ich heute schon spüren. Vielleicht nicht jeden Augenblick, aber wir sind ausgestattet dafür. Dankeschön.